Spektrum, die Sendung für Jung und Alt. Mit Themen von jetzt bis morgen. Jeden Donnerstag zwischen 17 und 18 Uhr. Bei LoRa München auf der 92.4 und als Livestream im Internet unter lora924.de. Spektrum.
Hallo und herzlich willkommen auf LoRa München. Heute geht es um den Konflikt zwischen Verdi und dem bisherigen Bundesfachgruppenleiter Handel, Orhan Akman. Durch die Sendung begleitet sie Moritz Fitzek. Was ist passiert, dass eine Gewerkschaft fristlos kündigt und sich dabei auf Satzung und Arbeitsrecht beruft? Drei Kündigungen in Folge, davon eine fristlose Kündigung sowie eine sehr fragwürdige Verdachtskündigung. Wenn eine Gewerkschaft dies tut, dann wollen wir doch einmal nachfragen. Warum will Verdi diesen Mann loswerden? Orhan Akman ist sicherlich noch vielen MünchnerInnen bekannt, da er 6 Jahre lang Mitglied im Münchner Stadtrat war und als Verdi-Gewerkschaftssekretär für den Einzelhandel tätig war. In dieser Funktion hat er viele KollegInnen unterstützt, in ihren Unternehmen Betriebsräte zu gründen. Dieses auch sehr erfolgreich. Die letzten Jahre leitete er in Berlin auf Bundesebene die Bundesfachgruppe Einzelhandel. Der Fall ist komplex und es handelt sich um mindestens 3 Handlungsebenen. Akman erhebt den Vorwurf der Vetternwirtschaft gegen einzelne FunktionärInnen bei Verdi. Er kritisiert offen, dass der Bundesvorstand nichts gegen den starken Mitgliederschwund der letzten 2 Jahrzehnte unternimmt. Und er wünscht sich eine bessere Betreuung vor Ort, mehr Personal dort einzusetzen, wo die Mitglieder sind und dementsprechend eine andere Verteilung der personellen Ressourcen bei Verdi. Zudem möchte er in den Bundesvorstand, um genau dort diese Probleme anzugehen, und das gegen den Willen des jetzigen Vorstandes. Ja, und das Ganze wird nun öffentlich ausgetragen, was in den Gewerkschaften nicht so gerne gesehen wird. Die Kündigungen sind also nicht vom Himmel gefallen. Seit vielen Monaten spitzt sich der Konflikt zwischen Verdi-Bundesvorstand und Orhan Akman zu. Nun ist dieser eskaliert. Warum will die Gewerkschaft Verdi diesen Mann loswerden? Leider hat uns die Verdi-Pressestelle im Vorfeld mitgeteilt, dass sie uns keine Stellungnahme geben wird. Wir werden diese Mitteilung im Laufe der Sendung verlesen. Somit haben wir versucht, in einem ausführlichen Gespräch Hintergründe von Orhan Akman zu erfragen. Das Gespräch führte unsere Kollegin Martina Helbing, die selber bei Verdi aktives Mitglied ist. Als erstes wollte sie von Orhan Akman wissen, wie es dazu kam, dass er als erfahrener Gewerkschaftsfunktionär von seiner Arbeitgeberin gleich 3 Kündigungen erhielt.
Ja, erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Einleitend möchte ich nochmal 1-2 persönliche Sachen nochmal ganz kurz loswerden, weil, glaube ich, das den Kontext auch besser darstellt. Ich bin mit Herzblut Gewerkschafter seit 1996, also seit dem ersten Tag meines Arbeitslebens und davon 20 Jahre später als politischer Sekretär bei Verdi. Und Gewerkschaft ist für mich nicht irgendeine Organisation oder irgendeine klassische Arbeitgeberin, sondern Gewerkschaft ist für mich auch eine politische Heimat. Und als Gewerkschaften leben wir von Kritik und Selbstkritik. Und die muss auch in einer Bundesverwaltung und in allen Gremien möglich sein. Deswegen, was ich zu Beginn sagen kann, ist, dass es bei der Auseinandersetzung, die durch die Arbeitgeberin Verdi dann in 3-facher Kündigung ausgeartet ist, nicht um einen persönlichen Konflikt oder etwa anderweitige Sachen handelt, sondern es geht hier um eine politische Auseinandersetzung, um die Ausrichtung unserer Organisation, um die Krise unserer Gewerkschaft und dass der Bundesvorstand im Grunde jegliche Kritik mit solchen Mechanismen und Kündigungen, zuletzt auch einer Verdachtskündigung, mundtot macht. Und dagegen werde ich mich natürlich wehren.
Ja, aber um welche Ausrichtung geht es denn? Also so eine Situation mit einer 3-fachen Kündigung, am Schluss eine fristlose Kündigung?
Naja, also aufgrund meiner langjährigen Tätigkeit, ich bin länger wie 15 Jahre beschäftigt und älter wie 40 Jahre, kann man bei der Gewerkschaft Verdi nicht nur fristlos und außerordentlich kündigen. Ich bin also unkündbar. Und daher ist es folgerichtig für den Arbeitgeber, dass er nur diese Form der Kündigung beanspruchen kann. Was verwundert ist, dass es gleich 3 unterschiedliche Kündigungen sein sollen. Das deutet auf jeden Fall darauf hin, dass der Arbeitgeber sich mehr als unsicher ist und die Hoffnung hat, dass eine der Kündigungen hoffentlich dann vor dem Arbeitsgericht greift. Ich habe mir nichts dergleichen zu Schulden kommen lassen, was der Arbeitgeber auch sozusagen darstellt. Ich habe mich nicht arbeitsvertragswidrig verhalten. Also ich habe nicht den goldenen Löffel geklaut. Ich habe mich nicht irgendwie anderweitig mit einer Fehlverhalten an meinen Arbeitsplatz bewegt, sondern der Arbeitgeber beruft sich auf Presseberichte aus Business Insider, wo im Grunde in der Organisation Vetternwirtschaft angeprangert wird und ich in einer Lebensmittelzeitung quasi dann, wo ich gefragt worden bin, wie ich dazu stehe, dann für lückenlose Aufklärung gebeten und aufgefordert habe und zugleich die betroffenen Personen quasi von Arbeit zunächst freizustellen sind, bis das geklärt ist. Warum habe ich das getan? Erstens, ich wurde gefragt, zweitens gehöre ich zu einem Führungskreis im Handel an und wenn unser Fachbereich quasi in der Öffentlichkeit mit Vetternwirtschaft in Verbindung gebracht wird und ich dazu gefragt werde, habe ich eine Meinung zu und die habe ich auch kundgetan. Im Rahmen meiner Funktion, aber auch im Rahmen sozusagen als Gewerkschaftsmitglied und Verantwortlicher in dieser Position.
Aber viele behaupten ja jetzt, du hättest diese Internas denen zugespielt.
Also das sind haltlose Behauptungen. Auch bei Verdi ist ja nicht mal der direkte Vorwurf das, sondern Verdi sagt als Arbeitgeberin, wir hätten Anhaltspunkte dazu. In einer halbscharigen Anhörung, die ich schriftlich bekommen habe, die man nicht mal als Anhörung bezeichnen kann, wurden mir diese Anhaltspunkte vorgetragen. Ich habe daraufhin geantwortet, dass Verdi bitte mal diese Anhaltspunkte mehr darstellen möge, damit ich quasi tatsächlich angehört werden kann. Mhm. Fakt ist, die könnten das ja machen, wenn ich tatsächlich mir was zu Schulden kommen lassen habe. Nämlich Verdi hat ja Ende August fast 4 Tage lang meinen E-Mail-Account, meinen dienstlichen E-Mail-Account und meine dienstliche Notebook deaktiviert. Und hat auch im Beisein des Betriebsrats nicht ausgeschlossen, dass er als Arbeitgeber, Arbeitgeberin auf meine Daten, auf meine E-Mails zugegriffen hat. Und damit kann Verdi, wenn tatsächlich was an dem Vorwurf dran ist, das ja offenlegen. Also das ist alles andere als haltbar, was dann die Organisation an der Stelle behauptet. Und was ich an der Stelle fatal finde, man beschäftigt sich nicht mit dem eigentlichen Problem des Vetternwirtschafts. Das lehnt nicht mal Verdi ab in der Darstellung, dass quasi hochrangige Funktionäre ihre Familienangehörigen sozusagen bedienen lassen. Statt dem nachzugehen, geht man sozusagen auf einer anderen Ebene los, indem man Pressebashing macht oder jetzt, sage ich mal, jemanden an den Pranger stellt, der das sozusagen kommentiert.
Aber so mal unter uns, da geht's ja nicht vergleichsweise wie in großen Unternehmen um wahnsinnig große Summen. Für Gewerkschaftsbeiträge ist es natürlich immer nicht besonders schön, aber das ist ja irgendwie alles jetzt im Nachgang, glaube ich, passiert. Ich meine, dass es Verwürfnisse gab, die hängen ja damit zusammen, wie du vorhin gesagt hast, sind politischer Natur, Ausrichtung unserer Gewerkschaft. Du wolltest für den Bundesvorstand kandidieren, in dem zurzeit die Stefanie Nutzenberger sitzt und die aufhört zum nächsten Gewerkschaftstag. Und das ist, glaube ich, der auslösende Punkt gewesen. Oder gibt es vorher schon Geschichten, die sich zwischen Bundesebene und den LänderfürstInnen abgespielt haben?
Also erstens, ich halte noch fest, dass ich nach wie vor Kandidat für den Bundesvorstand bin. Ich habe meine Kandidatur auch nicht zurückgezogen. Gegen die Kündigungen reichen wir diese Woche noch die Klagen ein. Wie gesagt, der Betriebsrat hat zu allen Kündigungen Bedenken geäußert. Und ich rechne fest damit, dass ich auch dann wieder meine Anstellung bei Verdi erhalte. Und bis dahin gilt auch meine Kandidatur. Und ich werde im Kongress im kommenden Jahr auch kandidieren. Mhm. Bei der Vetternwirtschaft, bei der Frage, es geht nicht um die Summe, sondern wenn der Verdacht da ist, dass wir mit Mitgliedsgeldern nicht vernünftig verfahren, aus welchem Grund auch immer und welche Summe es auch immer geht, müssen wir dem nachgehen. Da sind wir den Mitgliedern verpflichtet, da sind wir der Satzung auch verpflichtet. Beispielsweise wurde mir im Rahmen des Konflikts in diesem Jahr durch Bundesvorstand quasi vorgeworfen, ich hätte bei einer Reisekostenabrechnung versucht, die Organisation um 14,60 Euro zu betrügen. Und das Ganze ist sozusagen an die Revision gegeben. Jetzt habe ich vor der Revision gar keine Angst. Die Revision hat auch den Sachverhalt geprüft und hat gesagt, da gibt's nichts zu beanstanden. Das heißt, wenn man für 14,60 Euro die Revision einschaltet, um quasi einem politischen Gegner mehr oder minder in den Dreck zu ziehen, dann frage ich mich, wenn es da um aber 10.000, um nicht zu sagen aber 100.000 Euro anscheinend geht, warum hier die Organisation sagt, das sei was Gewöhnliches. Im Übrigen sind die in der Zeitung genannten Vorfälle ja allem bekannt. Es ist bekannt, dass die Gattin des Landesfachbereichsleiters in Bayern im Handel seit Jahren, um nicht zu sagen viel länger, schon quasi Aufträge über die Organisation bekommt und Aufträge organisiert werden. Das Gleiche gilt auch für die Kandidatin in NRW, die Landesfachbereichsleiter Handel auch ist. Das heißt, hier sind Fälle da, wo die Organisation nicht drauf schaut. Und letztendlich muss man sich tatsächlich die Frage stellen, warum müssen wir in anderen Fällen Vergleichsangebote holen und ausgerechnet bei den Familienangehörigen gewisser Funktionärinnen und Funktionäre soll das nicht der Fall sein. Das muss geklärt werden. Der Kontroll- und Beschwerdeausschuss unserer Organisation muss dem nachgehen, die Revision muss dem nachgehen und wir sind gegenüber der Mitgliedschaft verpflichtet, dass wir das lückenlos aufklären.
Ja, dem muss nachgegangen werden. Die Frage ist, muss es in der Öffentlichkeit ausgetragen werden? Oder ist es eine Sache, die wir intern in der Tat in unseren Gremien in den Griff kriegen müssen?
Also nochmal, das muss Verdi, der Bundesvorstand ist in erster Linie hierfür verantwortlich, wie das zu klären ist. Jetzt hat die Presse, wir haben ja Pressefreiheit und wenn da sozusagen über sowas berichtet wird, dann nützt es nicht, wenn man auf die Presse schimpft, sondern wenn man sagt, was ist denn überhaupt daran? Wenn die Organisation sagt, wir haben hier uns nicht zu Schulden kommen lassen, dann muss man das in einer offenen, transparenten Art aufarbeiten und darstellen. Das scheint nicht gewollt zu sein.
Lora München auf der 92.4. Kein Kommerz auf Megahertz. Soweit Oren Ackmann im ersten Teil unseres Interviews zu den Vorwürfen von seiner Arbeitgeberin Verdi und den drei Kündigungen, die er erhalten hat. Bei einer so langen Beschäftigung bei Verdi ist quasi nur eine fristlose Kündigung möglich, sagt Ackmann. Er klagt jedenfalls gegen alle Kündigungen, die er erhalten hat. Natürlich wollten wir auch von Verdi eine Stellungnahme zur Causa Ackmann erhalten. Wir fragten den Landesleiter des Fachbereichs Handel in Bayern, Hubert Thiermeier. Aber er war nicht bereit, mit uns zu sprechen. Wir fragten am 2. September schriftlich bei der Pressestelle der Verdi Bundesverwaltung an. Die Antwort kam auch prompt. Leider auch negativ. Liebe Kollegin Helbing, der Verdi Bundesvorstand hat am 19. August 2022 entschieden, Oren Ackmann aus der Funktion des Bundesfachgruppenleitung Einzelhandels abzuberufen. Aufgrund der Abberufung wurde er zunächst widerruflich bis auf Weiteres freigestellt. Aufgrund dieser Entscheidung wurden Oren Ackmann mit Schreiben vom 26. August 2022 sämtliche noch bestehenden Verhandlungsvollmachten für Tarifverträge entzogen. Das Arbeitsverhältnis ist mittlerweile durch Verdi gekündigt worden. Ihr habt sicher Verständnis, dass wir darüber hinaus zum Schutz der Persönlichkeitsrechte und der Daten unserer Kolleginnen und Kollegen keine Auskunft zur Personalangelegenheit geben. Deshalb können wir euch momentan leider kein Interview anbieten. Mit solidarischen Grüßen, Günther Isemeyer, Pressesprecher der Verdi Bundesvorstand. Da waren wir vermutlich ein wenig spät dran, denn noch am 22. August hat sich der Verdi Pressesprecher in der Jungen Welt zu den Vorwürfen der Vetternwirtschaft folgendermaßen geäußert. Der Verdacht einer Vetternwirtschaft ist falsch. Die Beauftragung von Unternehmen erfolgte offen und transparent sowie entsprechend den in Verdi existierenden Richtlinien und Vorgaben. Die Beteiligten wussten, wer die jeweiligen Inhaber bzw. Mitinhaber der Firmen sind. Darüber hinaus achtet die Revision sehr genau darauf, dass die Aufträge zu marktüblichen Preisen, oftmals liegen sie auch darunter, vergeben werden und dass sorgsam mit Mitgliedsbeiträgen umgegangen wird. Das klingt erst einmal sehr korrekt. Doch offenbar besteht Diskussionsbedarf über Richtlinien und Vorgaben, wenn deren öffentliche Skandalisierung so einfach gelingt. Und auch woanders bei Verdi kennt man den lässigen Umgang mit Ausschreibungen oder dass man sich einfach mal eine zweite Meinung anhört. Der Verdi-Bundesfachgruppenvorstand Handel hat im Rahmen seines Kündigungsbegehrens gewerkschaftsschädigendes Verhalten und üble Nachrede und Rufschädigung ins Spiel gebracht. Gewerkschaftsintern wird sich beklagt, dass Beschlüsse und Internas wieder und wieder in der Presse zu finden sind. Angespielt wird hierbei offenbar auf die jüngsten Veröffentlichungen im Business Insider, in dem von Verdacht der Vetternwirtschaft bei Verdi die Rede war. Leider hat Lora ja keine Stellungnahme von Verdi erhalten. Laut Orhan Akman, wie wir eben gehört haben, sind diese Vorwürfe gegen ihn jedenfalls haltlos. Er habe zwar wahrheitsgemäß einer Zeitung auf Anfragen geantwortet, aber keine Unterlagen irgendjemandem zugespielt. Und er findet nach wie vor, dass diese Art von Vetternwirtschaft in seiner Gewerkschaft verwerflich ist und lückenlos aufgeklärt werden muss. Schließlich geht es um Mitgliedsbeiträge. Er fordert die Freistellung aller beteiligten Funktionäre. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, dass die Gewerkschaft zum Selbstbedienungsladen für Funktionäre verkomme, sagte er in unserem Interview.
Frauen sind erst dann erfolgreich, wenn niemand mehr überrascht ist, dass sie erfolgreich sind.
Emmeline Pankhurst, englische Suffragette. Lora München, dein freies Radio. Nicht nur im Frauenmonat März, feministisch.
Der Konflikt zwischen Orhan Akman und seiner Arbeitgeberin Verdi schwelt schon lange. Er möchte für den Bundesvorstand kandidieren und wäre der erste Migrant in diesem Gremium. Sicherlich würde der streitbare Orhan Akman auch die Finger in die Wunde legen, aber muss eine Gewerkschaft das nicht aushalten? Akman sagt, wir brauchen dringend eine Verdi-interne Opposition. Dies sehen offensichtlich nicht alle so. Und innergewerkschaftliche Kritik, gerade wenn es um sogenannte schmutzige Wäsche geht, darf diese in die Öffentlichkeit kommen? Am besten nicht. So haben uns das einige Verdi-Kolleginnen auch gespiegelt. Das schwächt die Kampfkraft im Betrieb. Es könnten Arbeitgeber kommen und sagen, schaut doch erstmal in eurer eigenen Gewerkschaft, wie es dazu geht. Aber reicht das als Grund für eine Kündigung? Mit dergleichen Vorwürfen werden die Kolleginnen doch immer schon konfrontiert und ein offener Umgang mit Fehlern, auch in der Öffentlichkeit, schadet ja nicht. Unsere Kollegin Martina Helbing hakte nach. Da muss es doch noch mehr Gründe geben. Sie fragte, Orhan, wieso wurdest du entlassen? War der Vorwurf der Vetternwirtschaft nur das i-Tüpfelchen, das den Konflikt eskalieren ließ?
Ich glaube, wie gesagt, das mit den Vetternwirtschaft ist nur der Vorwand für Verdi. Der eigentliche Konflikt ist ein politischer Konflikt um die Ausrichtung und die politische Linie unserer Organisation. Und da halte ich fest, dass wir, seit ich in Berlin arbeite, seit 2017, immer wieder inhaltlich uns so in die Haare gekriegt haben, dass wir da nicht weitergekommen sind. Und zwar erstmal auch in den Gremien intern, im hauptamtlichen Kreis, also wo es auch hingehört. Und der eigentliche Konflikt geht im Grunde darum, dass wir seit der Verdi-Gründung über 1 Million Mitglieder verloren haben. Und da sage ich, wir können nicht zur Tagesordnung übergehen. Der Vorstand ist verpflichtet darzustellen, warum wir trotz 3-4 Versuche nicht in der Lage sind, den Mitgliederschwund zu stoppen. Damit einhergehend haben wir die Problematik, dass wir zunehmend auch finanzielle Probleme kriegen, wenn wir den Mitgliederschwund nicht stoppen. Wir sind in unserem Kerngeschäft der Tarifpolitik, also wo wir per Tarifverträge die Lohnkonkurrenz in den Betrieben und Dienststellen abschaffen, wo wir die Solidarität per Tarifvertrag manifestieren, massiv am Ausbluten. Selbst im öffentlichen Dienst kratzen wir an 50% Marke, was Tarifbindung angeht. Im Handel sind wir sogar zum Teil im Großhandel unter 20%. Und da können wir nicht sagen, dass wir die alte Tarifpolitik der letzten 50, 60 Jahre fortsetzen, sondern natürlich hat die Kapitalseite, natürlich haben die Unternehmensverbände versucht, durch Tarifpolitik, durch OT-Mitgliedschaft sich der Verantwortung zu entziehen. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass es nicht alleine dieser Grund ist, sondern wir müssen unsere Hausaufgaben machen und wir müssen uns selbstkritisch fragen, warum gelingt es das? So, und eine Tarifgewerkschaft, die nicht mehr in der Lage ist, ganze Bereiche, ganze Konzerne, ganze Branchen zu tarifieren, da wird sich das Mitglied fragen oder Menschen, die nur nicht organisiert sind, warum soll ich denn überhaupt noch Mitglied werden? Und damit würde ich die dritte Problematik aufwerfen, nämlich, dass wir uns in den letzten Jahren zunehmend von unserer Basis, von den Mitgliedern, von Betriebsräten, von Personalräten, von Jugendvertretungen, von Schwerbehindertenvertretungen in den Betrieben entfremden, dass wir immer weniger Kapazitäten und personelle Ressourcen in die Betriebe und Dienststellen reinstecken und dass die Mitglieder in der Organisation im Grunde im besten Falle zu Abstimmungen vorkommen. Das heißt, wir entfremden uns von unserer Basis und sind auf dem Weg zu einer Funktionärsgewerkschaft, die meines Erachtens nicht sein darf, sondern wir müssen uns auf das besinnen, die uns legitimieren, auf die besinnen, die uns legitimieren, das sind die Mitglieder. Und deswegen müssen wir uns die Frage stellen, wenn unsere Organisation in einer so tiefgreifenden Krise ist, und ich nenne es bei Namen, es ist eine Krise, dann können wir nicht weitermachen. Dann können wir nicht sagen, wir gehen zu Wahlen über, der alte Bundesvorstand soll da weitermachen, sondern wir brauchen eine Auseinandersetzung um die Zukunft unserer Gewerkschaft, und der stelle ich mich. Und zwar egal, ob das der Bundesvorstand ist, ob das Kollege Frank Wernicke ist. Ich denke, wir müssen uns ernsthaft mal streiten, was der bessere Weg ist, dass wir aus dieser Krise wieder rauskommen.
Ja, was sind denn deine Antworten? Also alle Gewerkschaftsmitglieder, die aktiv sind, sagen wir mal so, die Aktiven, finden das nicht schön, dass wir immer mehr Mitglieder verlieren, dass die Tarifbindung zurückgeht und. Was hast du für Antworten, was man anders machen könnte? Also du hast eben gesagt, dich daran an die Leute im Betrieb, sie besser betreuen. Ja, dafür brauchen wir auch mehr Personal. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Müssen wir das Personal anders verteilen, weil für mehr Personal ist ja kein Geld da.
Naja, erstmal glaube ich, dass wir uns, wenn wir eine Krise bewältigen wollen, dann müssen wir sie erstmal sie benennen. Das heißt, wir müssen uns eingestehen, dass wir ein zentrales Problem haben, und zwar an mehreren Stellen. Wir können das nicht schönreden. Nur wenn wir das uns eingestehen, wenn wir hauptamtlich wie ehrenamtlich unsere Gewerkschaft, unsere Basis auf diese Krise einstimmen und dann gemeinsam sagen, wir gehen jetzt gemeinsam da raus, wäre der erste richtige Schritt. Der zweite ist, wir haben mit der Matrix in Verdi ein ziemlich problematisches Konstrukt. Zum einen sozusagen aufgegliedert nach Bezirk, Land und Bund, dann unterteilt bis vor kurzem nach 13 Fachbereichen. Das heißt, ein Großteil unserer Energie und Kapazitäten und Ressourcen geht für interne Abstimmungen. Ich frage einfach, warum brauchen wir eine dreigliedrige Organisation beispielsweise? Warum brauchen wir in der Bundesverwaltung, inklusive meiner Stelle, über 500 Arbeitsplätze? Warum müssen wir jedes Mal, wenn quasi Mitverschwund sich zeigt, sie uns noch mehr von der Fläche zurückziehen, statt antizyklisch zu investieren? Also ich bin der festen Überzeugung, dass wir mit den Ressourcen, mit den Kapazitäten und auch mit den Finanzen, die uns noch zur Verfügung stehen, wenn wir sie dort einsetzen, wo man die Menschen beim Arbeiten trifft, wo die Menschen arbeiten und Werte schöpfen, ob es in den Dienststellen, Krankenhäusern, im Handel, in der Logistik, in der Post und wo immer wir auch organisiert sind, dass die Organisation wieder sichtbar ist. Wir sind ja durch die Organisationsstrukturen, die Reformen, die eingesetzt worden sind, haben wir uns ja noch mehr entfernt. Alleine, dass ein Mitglied telefonisch jemanden von uns erreicht, dauert fast einen halben Tag manchmal. Das heißt, wir sind in Teilen zu einem Callcenter verkommen. In Teilen im Grunde können wir nicht das Mindeste, was ein Mitglied bräuchte, nämlich eine schnelle Rechtsberatung, eine schnelle Gegendarstellung im Fall dessen, dass sie das brauchen, dass wir dort helfen.
Also jetzt,
Und unsere Gewerkschaft muss im Betrieb mit Name, mit Gesicht, mit Visitenkarte und mit Kompetenz vertreten sein. Also das kann man nicht alles am Telefon machen. Das kann man nicht damit machen, indem man den ehrenamtlichen Bedingungen stellt, nur wenn ihr 30% oder 40% organisiert seid, dann kommen wir vorbei. So läuft der Laden nicht.
Orhan Akman wünscht sich eine bessere Betreuung vor Ort, in den Betrieben, durch GewerkschaftssekretärInnen. Anders würde Verdi noch mehr Mitglieder verlieren. Der eigentliche Konflikt seien unterschiedliche politische Auffassungen bei der Ausrichtung der gewerkschaftlichen Arbeit und der Tarifpolitik. Nach einer kleinen Musikpause geht es weiter mit den Reformen, die bei Verdi nötig wären. Zurzeit laufen dort Organisationswahlen und eine Umorganisierung der Fachbereiche. Sie hören Lora München, und heute geht es um die Causa Akman Verdi. Eine fristlose Kündigung wurde ausgesprochen, Orhan Akman von all seinen Ämtern und Aufgaben enthoben. In der vergangenen halben Stunde ging es um die Differenzen, die zwischen den beiden Parteien schon länger schwelen. Veränderungen seien nötig, sagt Orhan Akman. Zu viele Mitglieder seien in den vergangenen Jahren verloren gegangen. Es muss Schluss sein mit dem Weiter so. Unsere Kollegin Martina Helbing stellt im Folgenden die Frage, ob Gewerkschaftstag eigentlich der richtige Ort ist, um über Reformen nachzudenken.
Jetzt findet ja gerade eine Organisationsreform statt, und die Diskussion, die du jetzt hier aufgeworfen hast, wird sich dort nicht so richtig widerspiegeln. Ist das der Grund, warum du dort jetzt angeeckt bist auf Bundesebene?
Also die einzelnen Details, das müssen diejenigen quasi beantworten, die das tun. Aber ich sage mal, Ich habe seit der Verdi-Gründung ja diese Prozesse in Teilen ja mitgemacht. Das heißt, den Werdegang. Ich kann die letzten 20 Jahre aus direkter Betroffenheit und meiner Arbeit auch bewerten. Wenn jetzt sozusagen die Antwort auf diesen Mitgliederschwund und auch Finanzkraftschwund, die ist, dass wir sagen, wir legen die Fachbereiche in ABC zusammen, mit dem Ziel eigentlich Kosten zu sparen. Aber aktuell merke ich davon nicht. Im Gegenteil, wir geben sogar mehr Geld aus, alleine für den Prozess dieser Fusionen. Und zweitens, wir schaffen jede Menge zusätzliche Stellen, die in einer deutlich höheren Eingruppierung liegen. Ob das sozusagen am Ende uns hilft, da mache ich drei große Fragezeichen. Das ist das eine. Das zweite ist, auch das neu angelegte Projekt Zukunft der Mitgliederentwicklung, ZDM, ist im Grunde die Fortschreibung der davor gescheiterten Projekte, ob das Perspektive 21 war oder Chance 2011, glaube ich, hieß es damals. Das sind ja Projekte, die ja gescheitert sind. Und wir können nicht durch die Fortschreibung das Ganze wieder gut machen. Sondern wir müssen tatsächlich uns auf unsere Basis wieder besinnen. Wenn Spitzenfunktionäre von uns, die eigentlich im Betrieb die Verdi vertreten sollen, im Bezirk in den Gremien sitzen, im Land in den Gremien sitzen, im Bund in Gremien sitzen, zum Teil in den Vorständen, dann in Bundestarifkommissionen, dann in Berufsgenossenschaften, dann in europäischen Betriebsräten, dann frage ich mich, wann sollen denn diese Spitzenfunktionäre, und davon gibt es ja jede Menge, warum sollen die denn überhaupt im Betrieb die Organisation repräsentieren? Und deswegen müssen wir uns die Struktur der Organisation ganz genau anschauen und die müssen sie vereinfachen, statt sie noch komplizierter darzustellen. Ich habe nichts gegen Fusionsprozesse. Ich würde mich freuen, wenn wir in der Organisation eine Debatte führen könnten, lass uns das zusammenführen in der Organisation, was zusammengehört, nämlich unter dem Aspekt, was gehört tarifpolitisch zusammen. Und da wäre ich sofort dabei zu sagen, Handelslogistik, Logistik, Hafenlogistik, Speditionen, das ist tarifpolitisch, gehört das zusammen.
Ja, aber gerade der Fachbereich Handel hat sich ja geweigert, zusammen mit anderen Gruppierungen der Logistik zu gehen in der neuen Organisationsreform. Sie wollten alleine bleiben.
Das ist ja genau eines der Probleme, weil wir im Grunde bei der Tarifpolitik an alten Zöpfen festhalten. Also wir haben im Handel nach wie vor regionale Tarifverträge, während die Konzerne, die auf der anderen Seite mit uns Tarifverträge aushandeln, national mindestens, wenn nicht im großen Teil sogar international aufgestellt sind. Und wir machen quasi alle 2 Jahre einen Tarifzirkus, ich erlaube mir das mal so zu sagen, wo wir so tun, als würden wir in den Regionen unterschiedliche Tarifverträge aushandeln. Am Ende gibt es ein Tarifergebnis und kein anderes Bundesland weicht nicht mal hinter dem Komma davon ab. Also warum diskutieren wir nicht nationale Tarifverträge? Warum diskutieren wir nicht quasi zu sagen, wir brauchen eine Tarifpolitik entlang der Wertschöpfungsketten und Lieferketten und zwar auch über die deutschen Grenzen, Staatsgrenzen hinaus?
Also ich sehe da nur zwei Möglichkeiten, Orhan, woran das liegt. Das eine wäre die übliche Machtstruktur, dass ich in der Region als Verhandlungsführer oder Verhandlungsführerin Macht abgeben würde an die zentrale Tarifsache. Oder der zweite Punkt ist Angst, dass man glaubt, wenn man die regionalen Tarifverträge vereinheitlicht, die sind ja nicht alle sehr gleich, also es gibt da auch Unterschiede, dass man Angst hat, bislang Erkämpftes zu verlieren. Liege ich da falsch?
Also die unsere Organisation, ich glaube, da hast du auch recht, ist bei solchen Prozessen meistens von Angst geprägt. Also wir schauen mehr auf die Angst als auf die Chance. Natürlich müssen Tarifverträge in den Betrieben, auf der Straße, in den Konzernen erkämpft werden. Das ist auch bei einem nationalen Tarifvertrag so. Ist ja nicht so, dass dann in Berlin eine Schaltstelle gibt, die sagt, jetzt wird gestreikt und da gehen alle raus, sondern wir brauchen vor Ort ehrenamtliche Strukturen in den Betrieben, gute Betriebsräte, Vertrauenskörperleitungen und auch regionale Tarifkommissionen, auch auf der bezirklichen Ebene, die die Aktionen, die die Streiks organisieren. Da müssen wir auch Geld in die Hand nehmen und das müssen wir auch nach wie vor fördern. Das heißt, je mehr Leute sich am Tarifgeschehen beteiligen, auch bei der Forderungsfindung, umso besser ist das, weil das würde sozusagen unserer Organisation gut stehen. Aber die Frage ist, warum müssen wir in 10 oder 12 Bundesländern unterschiedliche Verhandlungen führen, wenn wir das auch zentralisieren können an der Stelle?
Naja, die IG Metall macht das zum Teil ganz erfolgreich.
beispielsweise und bei der Metall, die auch für mich quasi immer eine richtungsweisende Gewerkschaft war und ist, weil ich auch meine Eltern aus der IG Metall auch kommen unter anderem. Also man müsste sich auch anschauen, was macht denn die IG Metall anders? Oder was gibt es in anderen Ländern, wo Branchentarifverträge ganz anders und national erkämpft werden? Und wir haben auch in Serbien nationale Tarifverträge. Also das ist nur ein Teil der Lösung. Ich will jetzt nicht sagen, dass damit dann alle Probleme der Welt aus der Welt sind. Aber wir brauchen die Kapazitäten und die Ressourcen zum Einsatz in den Betrieben. Und ich sage inklusive meiner Position, Bundesfachgruppenleit Einzelversandhandel, kann ich mir gut vorstellen zu sagen, man kann das auch aus einer bezirklichen Ebene machen, indem man ein, zwei Betriebe konkret betreut und darüber hinaus auch sozusagen nationale Aufgaben wahrnimmt. Mhm. Der festen Überzeugung, dass die ein Teil der Entfremdung in der Organisation damit zusammenhängt und dort vor allem in der Berliner Zentrale, dass wir wenig bis kaum noch Bezug zu den Beschäftigten haben. Das heißt, wir müssen wieder lernen zu sagen, wer sind unsere Beschäftigten und Mitglieder? Nur wenn wir das Gefühl mit für und mit diesen Menschen haben, haben wir auch die Antworten, weil die Beschäftigten mögen eventuell bei der Formulierung ihres Anliegens und ihrer Forderung nicht die gleichen Worte wählen wie Hauptamtliche. Aber sie haben ein gutes Bauchgefühl und die Organisation ist gut beraten, wenn wir uns tatsächlich wieder der Basis widmen und von unserer Gewerkschaft aus der Sicht des Mitgliedes und des Betriebes neu denken und organisieren und nicht umgekehrt.
Gewerkschaftsarbeit wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Dichter an die Betriebe, an die Mitglieder ran. So sieht das Orhan Akman. Sonst schwinden die Mitglieder unaufhaltsam. Auf dem Weg zum Gewerkschaftstag, auf den vielen Versammlungen, da muss über die Lage in der Organisation gesprochen werden. Wie und was kann dem Mitgliederschwund entgegengesetzt werden? Zum Beispiel in der Tarifpolitik. Eine Zentralisierung der Tarifarbeit, so Orhan Akman. Weg von langwierigen Verhandlungen in den Bundesländern, die dann ja doch immer die Ergebnisse der anderen übernehmen. Das würde natürlich die Machtpositionen von den Vorsitzenden und bisherigen VerhandlungsführerInnen der Länder schmälern. Allerdings würden dringend benötigte personelle Ressourcen für die Arbeit vor Ort freigesetzt, so Akman. Kein Wunder, dass da Widerstände gegen diese Position aufkommen.
Lora München auf der 92.4. Kein Kommerz auf Megahertz.
Auf die Frage, bist du gescheitert mit deiner Arbeit? Hast du dich mit deiner Forschungskritik zu weit rausgewagt? Antwortete Orhan Akman wie folgt.
Nein, ich denke, dass ich nicht gescheitert bin, sondern ich wage es, dass ich solche Debatten anstoße und auch wenn sozusagen das intern viel Konflikt und Energie gekostet hat und jetzt auch nach außen kostet, bin ich der festen Überzeugung, dass uns es nicht schlecht steht, wenn wir auch gewisse Sachen uns zugestehen, auch in der Öffentlichkeit. Weil wir wollen ja die Massen erreichen. Wir müssen ja die Beschäftigten, die Belegschaften erreichen. Und da nützt es nichts, wenn wir denen was vormachen. Ich glaube, es ist deutlich glaubwürdiger, wenn wir sagen, wir haben Probleme an gewissen Stellen. Wenn wir ehrlicher zu unserer Mitgliedschaft und zu der Basis auch agieren. Ich gebe dir recht, man muss natürlich Debatten auf unterschiedlichen Ebenen mit unterschiedlicher Qualität führen. Gewisse Debatten müssen wir intern führen, aber gewisse Debatten dürfen wir der Öffentlichkeit auch nicht ersparen. Weil wir sind quasi eine der Machtzentren zwischen Arbeit und Kapital. Und wir sollten nicht Angst davor haben, gewisse Themen auch transparent und offen zu diskutieren. Was wir brauchen, ist sozusagen auch im Zusammenhang mit den anstehenden Wahlen, also Landesbezirkskonferenzen, Landesfachbereichskonferenzen und im kommenden Jahr auch sozusagen, was den Kongress angeht, den Weg bis dorthin mit einer internen Debatte, offenen, kritischen Debatte begleiten, indem Menschen, die kritisch sich äußern, nicht mundtot gemacht werden, sondern wo wir sagen, wir leben von Kritik und Selbstkritik und lassen uns um die besten Ideen und Konzepte streiten. Ich sage ja nicht, dass ich in allem Recht habe, aber ich behaupte, dass es notwendig ist, dass wir diese Debatten führen und dass wir dann in der Organisation für Mehrheiten jeweils kämpfen.
Aber ist da eigentlich der Gewerkschaftstag so ein richtiger Ort? Müssen wir nicht da von unten anfangen zu diskutieren, in den Bezirken und diese ganzen Organisationswahlen, die gerade ablaufen mit den ganzen Zusammenschlüssen und so? Das stresst doch alle Mitglieder und diejenigen, die mit denen du kreativ was verändern kannst oder möchtest. Ich glaube gar nicht, dass die auf dem Gewerkschaftstag da sind. Da sind dann wieder 1000 Anträge, da kommen wieder 1000 Leute. Es ist meiner Meinung nach nicht der richtige Ort. Sowas muss im Vorfeld passieren.
Nein, ich meine auch auf den Weg dorthin. Deswegen habe ich eben betont, wir müssen als Organisation lernen, unsere Gewerkschaft wieder aus dem Blickwinkel und aus der Notwendigkeit der Mitglieder heraus zu denken und neu zu formieren.
Ja.
Das bedeutet, dass wir quasi das Ganze vom Kopf wieder auf die Füße stellen müssen und wir uns auch die Mühe geben müssen, zu sagen, wir investieren in die Belegschaften vor Ort, wir investieren in die Bezirke, wir geben die Ressourcen und das Geld für die Bezirke auch mehr frei, damit wir sozusagen mit den Menschen das diskutieren können, die auch für die Gewerkschaft gewinnen wollen. Ich bin der festen Überzeugung, dass es darüber geht. Und der Weg bis zum Kongress ist ja nur ein Weg. Ich meine, am Ende ist der Kongress nicht das Entscheidende.
Ja.
Sondern wir haben jetzt 1,8 Millionen Mitglieder. Wie gesagt, 1 Million davon verloren seit der Gründung. Von 2,8 auf 1,8 jetzt. Und wenn wir sozusagen jetzt nicht gegensteuern, und wenn man sich diesen Mitgliederschwundtempo sich mal anschaut, dann haben wir bis 2030 eventuell sind wir fast unter 1 Million. Das ist eine Prognose von mir.
Zurzeit hat die Gewerkschaft Verdi knapp 1,9 Millionen Mitglieder bei sich organisiert. Zur Verdi-Gründung vor 20 Jahren waren es noch über 2,8 Millionen. Das ist schon ein starker Rückgang. Mit den Folgen, dass weniger Ressourcen für die Betreuung der Mitglieder zur Verfügung stehen. Aber wie können Mitglieder gehalten und neue dazugewonnen werden?
Ich glaube, ich habe ja selber 12 Jahre im Bezirk gearbeitet, in München-Rosenheim, auch dort im Handel und auch international später in Lateinamerika. Und ich glaube, also Menschen zu überzeugen, ist jetzt nicht das Schwierigste. Wenn man authentisch ist, wenn man mit den Menschen Zeit verbringt, also indem man sie in Prozessen und bei Konflikten begleitet, und wenn man das darstellt, dass die Gewerkschaft auch erstmal eine Organisation ist und wenn wir was verändern wollen, dass wir die Menschen zusammenschließen müssen. Also es ist kein Hexenwerk meines Erachtens, sondern wir müssen tatsächlich sagen, deswegen halte ich es auch für falsch, dass wir mit zum Beispiel 0,1 Stellenanteil die Jugendarbeit machen. Ja. Also wenn wir sagen, die Jugend ist die Zukunft, dann müssen wir sagen, da muss Geld und Personal rein. Wenn wir sagen, Migranten oder Frauengruppen sind für uns wichtig, da müssen wir Geld in die Hand nehmen, weil das läuft nicht von allein oder als Nebenbeiwerk, ja?
Ya se va para los cielos ese querido angelito a rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanito. Cuando se muere la...
Sie haben Lora München eingeschaltet und die vergangene Stunde haben wir uns mit einem ganz speziellen Fall beschäftigt. Seit vielen Monaten spitzt sich der Konflikt zwischen Verdi-Bundesvorstand und Oren Ackmann, den Sie vor der Musik hören konnten, zu. Jetzt ist er eskaliert. Wir wollen herausfinden, was vorgefallen ist. Warum will die Gewerkschaft Verdi diesen Mann loswerden? Wie wir hören konnten, ist der Konflikt vielschichtig. Es geht um die Zukunft der Gewerkschaft Verdi, sagt Ackmann, um die Ausrichtung und die politischen Weichenstellungen. Er sagt, dass eine kritische Analyse notwendig ist, um das langsame Ausbluten der Gewerkschaft zu verhindern. Bislang wird auf die inhaltliche Kritik nicht eingegangen. Zu einer Stellungnahme war Verdi nicht bereit. Es geht weiter mit dem letzten Teil des Interviews mit Oren Ackmann. Unsere Redakteurin wollte nochmal wissen, ob es nicht besser gewesen wäre, diese Kritik intern und nicht in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Er sei ja nun auch gar nicht mehr bei Verdi und könnte nicht aktiv in die internen Diskussionen eingreifen.
Aber jetzt lass uns mal zum Ende kommen. Jetzt ist es so, dass sie dich kalt gestellt haben, ja. Das ist ausgesprochen schade. Du kannst jetzt gar nicht mehr in der Gewerkschaft selber agieren, um all deine Ziele, die du vorhin formuliert hast, auch voranzutreiben. Jetzt frage ich nochmal, hast du das nicht abschätzen können, dass sowas passiert?
Naja, erstmal, ich bin nach wie vor Mitglied der Gewerkschaft. Zweitens, ich habe eine Klage eingereicht und rechne fest damit, dass ich auch zeitnah wieder zurückkehre. Und das Dritte ist, jede Menge Kolleginnen und Kollegen aus den Betrieben irgendwie hauptamtlich sind mit mir in Kontakt. Und ich werde auch zeitnah über eigene Kommunikationsstrukturen mich auch zu Wort melden, um den Prozess in unserer Organisation mitzugestalten. Das ist das eine. Das zweite ist, ich lasse mich so nicht so leicht vom Feld treiben, weil das ist nicht die Gewerkschaft vom Bundesvorstand oder das ist nicht irgendwie das Eigentum von wenigen Funktionären, sondern die Gewerkschaft. Das ist das Erbe 200 Jahre Arbeiterbewegung und ich fühle mich auch als jemanden, der dieses Erbe mit nach vorne entwickelt und entwickeln muss. Deswegen trete ich da auch nach wie vor an. Ich hätte von meiner Organisation nicht erwartet, dass sie zu solchen drastischen Mitteln greifen, sondern ich hätte meiner Organisation zugerechnet, gerade dem Bundesvorstand, dass sie im Grunde die Größe haben, Kritik und Konflikte auszutragen. Und nochmals, es wäre gut, wenn wir auch in Verdi in unterschiedlichen Bereichen auch eine gewisse Opposition intern hätten. Dass nicht alle die in die gleiche Richtung, sondern dass wir auch kritische Sachen diskutieren miteinander und nicht die Kritik sozusagen als Schaden an der Organisation verstehen. Weil warum soll ich meiner eigenen Gewerkschaft schaden?
Ja, aber je mehr das jetzt in die Öffentlichkeit kommt, umso mehr schadet es ja auch Verdi. Und das kommt nicht bei allen KollegInnen gut, wenn jetzt schmutzige Wäsche, wie man in Anführungszeichen sagt, in der Öffentlichkeit geführt werden, weil die Angst haben, dass das ihre Kampfstärke im Betrieb schwächt. Wenn die Arbeitgeber sagen, schau, bei euch oder so, ist es ja noch viel schlimmer wie bei uns. Kann man das wieder ein Stückchen zurückschrauben oder brauchst du jetzt diese Öffentlichkeit, um Druck auf Verdi auszuüben? Ist es nicht kontraproduktiv? So.
Also ich bin ein großer Befürworter, dass man miteinander redet statt mit übereinander. Ich bin ein großer Befürworter, dass wir in der Organisation die Sachen klären, wo sie auch hingehören. Ich habe seit der ersten Ermahnung, die ich im Februar erhalten habe, also allein letztes Jahr hatte ich 3 Gespräche mit dem Vorstand, wo ich auf die Missstände aufmerksam gemacht habe. Auch was personelle Unterbesetzung angeht, auch sozusagen Arbeitszeiterfassung und die Konflikte damit in Verdi. Im Februar diesen Jahres, nach der ersten Ermahnung, habe ich den Vorsitzenden direkt kontaktiert, um mit ihm zu reden, zu sagen, Frank, pass auf, wir müssen miteinander reden, weil das ist ein Konflikt, der am Ende nicht nur meiner Person schadet, sondern auch der Organisation. Zuletzt habe ich Ende Juli nochmal, also Frank Wernicke, ein Gespräch auch angeboten, gegebenenfalls auch unter der Moderation von Biserski. Auch das hat der Vorsitzende abgelehnt. Ich habe dem Vorstand, die Gremien, mein Gesprächsangebot mehrfach wiederholt. Ich kann nur sagen, wenn man mit mir nicht redet, statt mit immer über mich zu reden, dann muss man diejenigen fragen, warum sie sich Gesprächen und einer kritischen Auseinandersetzung weigern. Wenn Sie tatsächlich recht haben und wenn Sie meinen, ich würde dreckige Wäsche waschen. Ich wasche gar keine dreckige Wäsche, sondern ich mache mir große Sorgen um meine Organisation und sage, wir können nicht zur Tagesordnung übergehen. Und dass das in der Öffentlichkeit natürlich der eine oder andere Arbeitgeber nutzt, das ist klar. Aber als starke Gewerkschaft können wir auch solchen, sage ich mal, Versuchen der Unternehmen auf jeden Fall im Widerstand halten. Was wichtig ist, glaube ich, dass wir ehrlich und offen auch zueinander sind.
Mhm. Ja.
Und ich glaube, dass die Menschen schon sich diese Debatten genauer anschauen. Es gibt den Teil, den du eben erwähnt hast, die sagen, das ist schwierig, weil das uns im Betrieb schwächt. Ich erlebe aber auch viele Kolleginnen und Kollegen, die sagen, wir brauchen endlich mal eine Debatte dazu.
Mhm. Okay. Ja, jetzt hast du dich arbeitslos melden müssen. Wie geht's weiter bei so einem fristlosen Kündigungsverfahren? Wie schnell wird da eine Verhandlung stattfinden?
Naja, ich sag mal, die internen Konflikte der letzten Monate und Jahre und auch die Ermahnungen und die fristlosen Kündigungen haben mir ehrlicherweise nicht so zugesetzt wie gestern, als ich zu der Agentur für Arbeit gehen musste, um mich arbeitslos zu melden. Das war schon eine schwierige Situation, auch vom Empfinden her. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns als Gewerkschaft nach wie vor stark machen für das Recht auf Arbeit. Die Klagen sind, wie gesagt, vorbereitet und werden eingereicht und wir hoffen, dass wir zeitnah auch zu einem Termin kommen und dass wir in diesem Jahr schon erste Ergebnisse erzielen können. Und dann hängt es sozusagen jetzt vom Verhalten des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin Verdi ab, ob sie das nach wie vor sozusagen auf der Ebene austragen will oder ob sie nicht sich öffnet für eine politisch intern konfliktorische Debatte, die wir brauchen, und wo ich mich gerne auch mit meinen Ideen, mit meinen Vorschlägen auch in diesen Debatten und in der Umorganisation unserer Gewerkschaft beteilige. Mhm. Wir haben, wie gesagt, die Klage soweit vorbereitet und reichen das entsprechend ein. Mhm. Und das muss halt den regulären Gerichtsweg gehen. Und am Ende werden wir das Ergebnis hier gemeinsam sehen.
Okay, und der DGB gibt dir Rechtsschutz?
Also der Verdi hat mir heute sogar bestätigt, dass ich Rechtsschutz bekomme. Und ist ja auch interessant. Aber es ist ja, ich bin ja nach wie vor auch Mitglied dieser Gewerkschaft. Von daher passt es auch, dass ich als Betroffener in dem Fall auch Rechtsschutz erhalte. Naja, der Arbeitgeber hat ja eine wohl aus Formfehlern gegenüber dem Betriebsrat zurückgezogen. Deswegen sind momentan zwei, aber es kann sein, dass die nächsten Tage wieder was ins Haus reinregnet.
Ui, ja, dann danke ich dir erstmal, Orhan. Oder möchtest du noch was sagen?
Ja, erstmal herzlichen Dank an dich und an die Kollegen von Radio Lora und für die Möglichkeit, dass ich hier meine Meinung kundtun konnte.
Wir danken Orhan Ackmann für seine Zeit und wünschen ihm alles Gute. Sich arbeitslos melden ist einfach nicht schön. Leider ist die ganze Situation sehr verfahren. Auf der einen Seite ein toller Gewerkschaftssekretär, dessen Herz an Verdi und der Gewerkschaftsbewegung hängt. Auf der anderen Seite eine meistens kämpferische Gewerkschaft. Es geht um Menschen mit gekränkten Eitelkeiten, Empörungen über sogenannten Verrat. Es geht um Macht und vieles mehr. Auch die meisten FunktionärInnen innerhalb Verdi wollen ihre Gewerkschaft stärken. Der Weg, das »Wie wird es gelingen?« ist halt umstritten. Das unterscheidet sich nicht von vielen anderen Bereichen. Betriebe, Regierungen, Parteien, Vereine und vieles mehr. Dabei wäre es doch gut, wenn über die Ziele und Wege, wie Gewerkschaft stärker werden kann, gemeinsam diskutiert wird, auch in der Öffentlichkeit. Dass es unterschiedliche Meinungen gibt und um eine gemeinsame Linie gerungen wird, kann doch nur attraktiv für potenziell neue Mitglieder sein. Aber offensichtlich ist es nicht leicht, sich aus eingefahrenen Wegen wegzubewegen. Reden statt kündigen. Oder, wie es der Gesetzgeber neuerdings vorsieht, auch mal eine Meditation anstreben. Ein externer Blick, eine externe Moderation kann sehr hilfreich sein. Nun müssen wir durchschnaufen mit einer guten Musik. Und somit wären wir am Ende der Sendung zur Eskalation des Konflikts von Verdi mit ihrem erfolgreichen Fachbereichsleiter Einzelhandel, Orhan Ackmann, angelangt. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Und ebenfalls danke an die Technik. Verantwortlich für das Interview mit Orhan Ackmann ist Martina Helbing. Vielen Dank dafür. Am Mikrofon verabschiedet sich Moritz Fitzek. Tschüss, ciao und Servus. Bleiben Sie dran, es lohnt sich, denn es folgt das Lora Magazin.